Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start der French Open. In dieser Woche läuft die Qualifikation schon und ihr werdet in dieser Woche bei Chip and Charge auch noch ID-Auslosungsvorschau zu hören bekommen. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner powered by Chip and Charge, weil wir müssen über ein ganz, ganz großes Challenger-Turnier in der letzten Woche in Valencia sprechen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Bon dia, Andreas.
Valencia ist deine zweite Heimat, dein Lieblingsort, dein Wohlfühlort. Es hat jetzt auch noch ein ganz, ganz großes Challenger. Es hatte jahrelang ein ATP-Turnier. Es fühlte sich aber insgesamt fühlte sich das Turnier wie ein ATP 250er an, oder?
Ja, genau. Also es gab in Valencia, ja, du hast gesagt, früher mal schon große Turniere, war sogar mal ein 500er-Turnier, was dort in der Ciudad de las Artes y las Ciencias immer stattgefunden hat, in dieser modernen Stadt der Wissenschaften, die ja eines der neuen Wahrzeichen wahrscheinlich der Stadt auch geworden ist. Und da hat man auch unter dem Turnierdirektor Juan Carlos Ferrero damals sogar ein 500er-Turnier ausgetragen. Später wurde es dann degradiert zu einem 250er, aber war immer noch Teil der ATP-Tour. Und seit einigen Jahren ist es dann eben aber auch von dem Kalender der Tour-Ebene zumindest verschwunden. Aber man hat ein anderes traditionsreiches Turnier in Valencia eigentlich gefunden, nämlich die Copa Falcon Bridge, was ja auch ein eigentlich traditionsreiches Tennisturnier in Spanien ist, das die Ursprünge noch in den 1930er Jahren eigentlich hatte und ins Leben gerufen wurde, um einen Gründer und ehemaligen Präsidenten des Valencia Tennis Clubs, nämlich Alfred Falcon Bridge, zu ehren. Und ja, hat dann über die Jahrzehnte hinweg eigentlich immer große nationale Bedeutung in Spanien gehabt. Da haben dann auch wirklich fast alle etablierten Spieler dort aufgeschlagen, unter anderem zum Beispiel die komplette Sanchez, Vicario und Sanchez-Familie, alle dort mal angetreten. Und mit dem Jahr 2022 ist es dann Teil der Challenger Tour geworden. Also 2022 wurde es zum ersten Mal ausgetragen und war Teil der 75er-Serie. Und jetzt eben ist es ein Challenger 175er geworden. Und das ist ja eine besondere Turnierserie, die ja, glaube ich, wenn ich es richtig, letztes Jahr, glaube ich, erst eingeführt wurde. Ja. Nämlich bei den Masters-Turnieren ja in der zweiten Woche dann hier eben ausgetragen werden. So eben auch der Masters-Serie in Indian Wells und Miami schon eben. Und jetzt dann eben natürlich auch während der Sandplatzsaison, in dem Fall dann also Rom. Und da gibt es eben ein paar Parallelturnier, gab es ja auch noch in Bordeaux. Also dort sind dann natürlich auch viele Spieler am Start, die bei den Masters-Turnieren in den frühen Runden eben ausscheiden und dann noch ein bisschen Spielpraxis sammeln wollen und sind dann bei diesen 175ern am Start. Und tatsächlich für mich war das eine Premiere auch, denn ich war zwar schon mal in Valencia bei dem Challenger-Turnier auch, aber eben noch nicht, als es ein 175er war. Und das hat sich auch dahingehend ein bisschen verändert. Man muss dazu sagen, der Club ist mitten in der Stadt. Ne? Also das ist wirklich ein richtiger Tennisclub noch, wo eben dementsprechend auch die ganzen Tribünen aufgebaut wurden. Und da hat man natürlich dann auch wirklich an den Kapazitäten gearbeitet. Waren dann, ja, ich glaube, über 1000 Leute, die dann dort auf dem Center Court dann auch Platz gefunden haben. Und war auch gut angenommen, das Turnier. Vor allem natürlich dann zum Finalwochenende war es auch richtig voll. Und dazu, ja, sonniges Wetter und ja, was will man mehr? Eigentlich eine richtig tolle, runde Geschichte die Woche dort.
Ich habe mir einige Matches angeguckt dort über den Challenger-Stream von der ATP-Tour und selbst der Stream machte einen ATP-250er-Eindruck. Also da war alles, da waren Logen dann aufgebaut, dann auch auf dem Tennisplatz, auf dem Center Court. Also, und dann auch noch das Feld. Also das Feld war dann ja auch ein 250er-Turnier. Alejandro Tabilo an 1 gesetzt, Jaume Munar an 2, Sebastian Baez war mit dabei, Jan-Lennard Struff, der sehr schwaches Match spielte in der ersten Runde. Mir Mekecmanovic ist dabei, Camilo Ugo Carabelli. Also alles wirkte wie ein 250er-Turnier und es war trotzdem ein Challenger-Turnier. Und wir haben jetzt gleich ein paar Interviews mit Leuten, die man vielleicht sonst nicht mehr so auf der Challenger-Tour erlebt. Aber das ist dann ja auch die Schönheit dieses Challenger 175er. Man hat trotzdem noch ein bisschen mehr Zugang zu den Spielern als bei der ATP-Tour, oder?
Ja, obwohl, da tatsächlich musste ich.
Ich hatte gehofft, dass du jetzt sagst,
Erfahrung
machen. Ja, das ist so.
Ja, da musste ich eine tatsächlich interessante Erfahrung machen. Das wusste ich nämlich auch nicht. Es sind nämlich tatsächlich dort auch ATP-Vertreter, Media-Vertreter vor Ort bei der 175er-Serie. Und das wusste ich zu Beginn auch nicht. Das wurde auch überhaupt gar nicht kommuniziert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin zum Anfang auch schlichtweg umgangen. Ne? Ich habe mir einfach die Spieler dann gegriffen. So wie ich, sage ich mal, gewohnt bin eben von den Challenger-Turnieren, bis ich dann eben einen ATP-Vertreter, den ich natürlich auch schon relativ lange kenne, dann dort getroffen habe und ich dann gesagt habe, okay, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Ne? Und er hat das dann aber auch, konnte man das dann natürlich über die Spieler machen, das war über die Media-Vertreter machen, war dann auch nicht so schwierig jetzt. Aber wie gesagt, das ist eine kleine Besonderheit, die 175er eben haben. Das heißt, man hat da schon noch zumindest eine kleine Zwischenperson, sage ich jetzt mal, da noch mit eingebaut, ja.
Dann lass uns mal in die Interviews reingehen, weil ich habe gerade gestern sein Match gegen Ben Shelton kommentiert und gestern ist er ins Viertelfinale in Hamburg eingezogen beim 500er-Turnier und eine Woche vorher hat er in Valencia gespielt. Dort hat Daniel Altmaier in der ersten Runde gegen Henry Squire gewonnen in zwei Sätzen. Danach verlor er ganz, ganz knapp gegen Dusan Lajovic. Das war eine sehr, sehr spannende Partie. Aber nach dem Match gegen Henry Squire, da stand er dir zur Verfügung. Da ist er im Interview mit Florian Herd.
Ja, dann erstmal Glückwunsch zu einem guten Auftakt hier in Valencia. Spiel gegen Henry Squire. Wie war es auf dem Platz heute?
Nee, eine schwere Partie, wusste ich von Anfang an. Ich meine, der kam aus der Quali, hat gestern ein enges Match gewonnen, war fast schon, sagen wir mal, Break hinten im dritten und wusste, wenn er so Partie enge gewinnst, dass gehst halt dann den nächsten Tag auf jeden Fall mit weniger Druck ins Match rein. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der halt nichts zu verlieren hatte heute. Und so hat er auch gespielt. Und deshalb fand ich von meiner Seite ein solides Match. Und da habe ich gut, sagen wir mal, gegengehalten und die schweren Momente halt bestanden, um dann die Breaks im wichtigen Moment zu machen.
Gibt es auch jemand, der sich ja sehr akribisch auf seinen Gegner vorbereitet? Ich glaube, ihr habt noch nie auf der Tour gegeneinander gespielt. Wie geht da so eine Vorbereitung bei dir vonstatten?
Nee, also ich habe auf jeden Fall die besten Matches von dem angeguckt. Letztes Jahr in Braunschweig, wo der da gut gespielt hat, hatte ich, oder ich glaube vor zwei Jahren war das, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber habe auf jeden Fall seine beste Version mir angeschaut, was macht er an guten Tagen. Und ich glaube, so ähnlich hat er auch heute gespielt und deshalb wusste ich, was auf mich zukommt.
Kommst aus Rom, Sascha, das Match, vielleicht nochmal ein bisschen rückblickend, wie fällt das Fazit aus?
Chancen liegen gelassen, fand ich auf jeden Fall. Es war deutlich mehr drin in dem Match. Bei 3-3 die Breakbälle, bei 5-5 unnötig, dass ich da den Satz verliere. Ich glaube, wenn ich da in den Tiebreak rangehe, kann das auch anders ausschauen. Ich denke da, deshalb bin ich auch hierher gekommen, haben mit dem Team entschieden, hierher zu kommen, um eben an den feinen Sachen zu arbeiten, weil ich glaube, über Matches kriegt man das. Und Selbstvertrauen aufzubauen ist wirklich nicht einfach heutzutage. Und von daher haben wir hier entschieden, dann doch weiter Matchbox zusammen.
Das ist jetzt hier auch so eine Challenger 175er Serie, die ist noch relativ neu. Findest du das dann gut? Also hat das wirklich einen Mehrwert für euch als Spieler? Oder würdest du sagen, es wäre jetzt egal, wenn ist jetzt auch irgendwie eine andere Kategorie wäre?
Nee, also ich denke schon, 175er sind viele Punkte drin. Wenn man das Turnier sich holt zum Beispiel, sind das fast wie Viertelfinale spielen bei einem 1000er. Also das merkt man schon, aber wie gesagt, halt nur einer macht die Punkte. Und ich denke, ab Halbfinale wirklich macht das Sinn fürs Ranking. Ich meine, 50 Punkte sind, wissen wir selber mittlerweile, das schlechteste Ergebnis, dass jeder Spieler in dem Rang 50, 60 hat, sind 20 Punkte. Von daher sind das dann 30 Punkte, die vielleicht helfen. Aber das habe ich halt das Gefühl, ab Halbfinale wirklich fängt man an zu punkten. Aber ich denke hauptsächlich vor allem für die Matchpraxis, weil sonst wird es tatsächlich lang, wenn man in den 1000ern früh verliert und dann bis zum nächsten Turnier. Jetzt in dem Fall wäre das jetzt nicht so lang gewesen, aber man merkt das vor allem, ja, wenn man dann in Indian Wells, Miami da ist, wenn man da früh verliert, sind das fast zwei Wochen dann bis zum nächsten Match, das merkt man schon.
Ja. Jetzt steuern wir auf die Hälfte der Saison schon fast zu. Wie fällt da vielleicht auch schon mal so ein erstes Fazit aus?
Ich glaube, für mich ist erst die Hälfte zu Ende nach Roland Garros und dann kann man Fazit machen. Für mich sehe ich das immer so. Ich habe jetzt auf Sand wieder die Matches gewonnen, sagen wir, die ich brauchte, um wieder Selbstvertrauen zu sammeln. Man weiß ganz genau, dass die ersten drei Monate nicht gut liefen, was auch passieren kann in einer Tenniskarriere. Aber ich glaube, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht und weiß, woran es vielleicht gelegen hat und habe weiter gearbeitet und meine Chancen kriege ich jetzt wieder.
Jetzt arbeitest du ja bekanntermaßen schon sehr lange in Südamerika. Was sind so die großen Unterschiede, was würdest du sagen, zwischen Europa und dort? Wo ist es auch von der Tenniskultur her, unterscheidet sich das vielleicht ein bisschen?
Physisch, also ich denke auf jeden Fall, was den Körper angeht, sind die Südamerikaner deutlich fitter, weniger verletzungsanfällig. Das ist das, was eben die auch die Chance gibt, 11 Monate am Stück auf höchstem Level Tennis zu spielen, denke ich. Das ist ein großer, großer Unterschied, was in Europa passiert. Auf der Media würde ich jetzt mal sagen, auf Challenger-Level, weshalb ist da das Level doch so gut und vor allem auf Asche. Unterschiedliche Kultur, ja, ich denke, das Leben wird ein bisschen einfacher gemacht, was strategisch angeht, glaube ich. In Europa, die Leute haben doch mehr Waffen fast schon, aber ich weiß nicht, ob die genau wissen, ab und zu die auch tatsächlich einzunutzen und auch wann. Mhm. Weil ich glaube, offensives Tennis zu spielen über 2 Stunden heutzutage ist nicht das Einfachste. Das versuchen viele zu machen, aber in gewissen Bedingungen, wenn es dann mal kälter wird oder wenn man dann gegen einen spielt, der sehr gut kontert zum Beispiel, da sieht man dann doch extreme, ja, Unterschiede in Performances. Und da ist, glaube ich, der Unterschied zwischen, ja, Europa hat dann auch nochmal Unterschiede, Italiener, Franzosen, ja. Deutsche, alle, also es gibt da auch nochmal richtig große Unterschiede, aber Südamerika sind, glaube ich, vor allem fitnesstechnisch ist da ein großer Unterschied.
Mhm, okay.
Da hat man auch gesehen, zum Beispiel Navone, wie der Bukarest gewonnen hat, das ist einfach, weil der die langen Rallyes gewohnt ist und in den ersten Wochen, wenn man dann von schnellen Belegen kommt, ist das für die Europäer oder die meisten dann auch nicht einfacher, dann gegen einen zu gewinnen, der dann wirklich dir sehr, sehr viel zurückbringt und mit einer guten Qualität.
Mhm. Merkt man das auch, dass dort sich ein bisschen was rührt? Ich finde, ich habe so den Eindruck, jetzt kommen auch wieder Leute, gerade so auf Challenger-Ebene, sieht man Leute aus Paraguay, aus Bolivien, die kommen. Spürt man das, dass da in den Ländern auch ja, so ein bisschen Bewegung wieder drin ist? Tennistechnisch?
Dadurch, dass die halt auch nicht mehr, um sagen wir knapp oder Top 200 zu kommen, müssten die nicht mehr viel reisen. Das ist der große Unterschied. Die können 30 Turniere, 30 Challenger im Jahr spielen und müssen nicht mehr nach Europa kommen zum Beispiel. Das ist der Riesenunterschied, was da passiert ist. Was zum Beispiel in Deutschland der ganz große Unterschied ist, wenn, ja, das sind 30 Challenger auf Asche, die man spielen kann und noch nicht mal den Belag wechseln. Und ich glaube schon, als ein Europäer musst du dann auf Hardcourt Indoor gehen, ne? Auf Asche draußen. Und das sind halt schon ein paar, sehr viele Wechsel, ja.
Ist das für dich dann auch schwierig, wenn du zum Beispiel nach München kommst zu einem Turnier und dann bei 9 Grad spielen musst oder sowas?
Ja, mit Sicherheit. Also ich sage, ich bin das jetzt die letzten Jahre nicht mehr so gewohnt gewesen, aber natürlich. Ich meine, ich spiel die Tour jetzt auch seit 6 Jahren und da sind Turniere für alle gleich. Also das ist schon, als ich dann hochgekommen bin, habe ich dann vielleicht einmal Südamerika gespielt, wo ich raus aus dem Top 100 war, aber um ehrlich zu sein, ich spiele den Kalender jetzt die ganze Zeit schon Tour durch. Das ist Hardcore, das ist ein bisschen Asche und wenn man danach Wimbledon nochmal Asche spielen will, aber wenn man die meisten Turniere gesehen hat, vor allem letztes Jahr, habe ich deutlich mehr Hardcore gespielt und dann, sagen wir mal, auch das Jahr mit Top 50 beendet.
Dein Spanisch hat sich natürlich exzellent entwickelt. Hat das einen gewissen Einschlag? Ist das ein Slang? Wie würdest du dein Spanisch beschreiben?
Nee, es ist halt tagtäglich in meinem Leben, meine Familie, alles. Also hat sich jetzt in das Spanische entwickelt. Die Arbeit natürlich mit meinen Trainern, aber dann auch meine Frau.
Ja.
Das hat sich bei mir schon deutlich verändert.
Ich meinte so dialektmäßig auch. Ah. Ist das das Kastilische oder ist da schon ein starker südamerikanischer Einschlag drin?
Ja, also die meisten sagen Argentinisch. Ja. Wenn ich ein bisschen in Mexiko bin, vielleicht das Mexikanische, aber ja, südamerikanische Spanisch.
Ist es Pollo oder Pojo?
Pollo.
Pollo, okay. Jetzt sind wir hier in Valencia zum ersten Mal hier.
Ja.
Ja? Sind die Eindrücke?
Angenehme Stadt. Ich weiß jetzt, vom Publikum habe ich jetzt auf dem zweiten Platz gespielt, aber mein schöner Club, traditionell, und mal schauen, was die Woche so gibt.
Schon mal irgendeine Idee auch, dass man vielleicht mal hier rausgeht, weil ist ja nicht so üblich, dass diese Challenger-Turniere auch in so großen Städten stattfinden. Klar, die Tour logischerweise schon, aber ja, schaut man sich da ein bisschen was an.
Wir waren hier in der Stadt, zum Abendessen ist eine schöne Stadt und alles, was man zu Fuß erreichen kann, hilft auch. Ist eine kleinere Stadt, aber schön.
Gibt es ja auch Leute, die das Turnier organisieren, Daniel Jimeno, Pablo Andujar, also das heißt dann auch ehemalige Spieler. Merkt man das auch, wenn dann da so Turnierdirektoren haben, die selber auch lange auf Turnierebene unterwegs waren?
Habe ich jetzt noch nicht sehr, sehr viel von gemerkt, muss man ehrlich sagen. Wir haben hier dieselben Routinen wie immer und dann, klar, Trainingsplätze, jetzt mein Match, mehr habe ich auch nicht gesehen und war hier zum Mittagessen, aber war relativ wenig auf der Anlage hier jetzt momentan.
Okay. Wie sieht der Fahrplan dann so aus, die nächsten Wochen, Monate? Klar, Roland Garros, darüber hinaus schon bestimmte Planungen da festgelegt?
Ja, Stuttgart, Halle, Eastbourne werde ich dieses Jahr melden, nicht Mallorca. Warum? Weil ich mir das offen haben will, überhaupt die Woche zu spielen. Und wenn, dann will ich schon in England sein. Klimatechnisch vor allem. Ich werde mir das Haus auch schon in der Woche von Eastbourne mieten für Wimbledon und werde dieses Jahr auf jeden Fall die Rasensaison intensiv anschauen. Und ich werde auch in Planung ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten über die Rasensaison und als Probe, um auch an meinem Spiel zu arbeiten. Und vor allem, da freue ich mich sehr drauf.
Kannst du uns da ein bisschen mehr verraten?
Erstmal nicht,
ja. Okay, alles klar. Ja. Gut, dann wünschen wir euch noch viel Erfolg hier und vielen Dank.
Danke.
Wenn ich eins immer wieder sagen kann über Daniel Altmaier, ist sein Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein in sich, also das ist unerschütterlich. Also Zweifel gibt es bei ihm nicht und das finde ich bemerkenswert. Er hat eine schlechte Phase am Anfang der Saison gehabt, jetzt hat er sich so langsam reingespielt, dieses Viertelfinale in Hamburg ist ein guter Erfolg für ihn, aber selbstbewusst ist er.
Ja, war er eigentlich schon immer, muss man sagen.
Ja, immer. Ja.
Und finde ich aber auch gut, weil, ich meine, was sollst du machen? Ja? Also du kannst dich ja nicht irgendwie vergraben, das macht ja alles keinen Sinn. Also dementsprechend gesundes Selbstbewusstsein, sage ich mal, ist ja auch wichtig. Und für einen Profisportler, glaube ich, auch wichtig, dass man da immer mit einer positiven Attitüde dann wieder auf den Platz gehen kann. Und das in Valencia, die erste Runde gegen Henry Squire, war erste Begegnung zwischen den beiden, war wirklich souveräne Geschichte, hat dann eine schwierige Begegnung dann eben auch noch gehabt gegen Dusan Lajovic, ein Gegner, der wirklich super unangenehm ist, aber hätte auch nicht unbedingt verlieren müssen, hat zweimal auf den Außencourts gespielt, war also gar nicht auf dem Center Court. Und man hat aber gemerkt, dass er doch eigentlich gut in Form ist und deshalb, finde ich, kommt dieser Run in Hamburg jetzt gar nicht so unüberraschend. Du hast gesagt, das ist ein gutes Resultat, also ich finde, das ist ein richtig super Resultat ja, und das wird ihm dann auch nochmal richtig nicht nur Selbstvertrauen geben, sondern natürlich auch nochmal wichtige Weltranglistenpunkte mitgeben.
Ja, absolut. Er ist jetzt im Moment in der Weltrangliste im Live-Ranking auf Platz 57. Er hat ein Achtelfinale bei den French Open zu verteidigen. Also das ist ja auch nichts, was er da zu verteidigen hat in der nächsten Woche. Und damit sammelt er hier jetzt schon tatsächlich wichtige Punkte. Und sollte er noch ins Halbfinale kommen, dann würde er dann wieder in die Top 45 einziehen. Und das wäre so knapp an seiner Höchstplatzierung, die er in seiner Karriere hatte. Daniel Altmaier hier in der zweiten Runde ausgeschieden. Im Halbfinale ausgeschieden ist Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay, der hatte erst vor kurzem in Madrid seinen ersten Masters 1000-Sieg gesammelt und hatte hier in der ersten Runde gegen Bernabe Zapata Miraj gewonnen, dann gegen Nicolas Alvarez Varona, der vorher Jan-Lennard Struff geschlagen hatte und dann gewann er gegen Siso Berks in zwei Sätzen und dann gewann er sogar gegen Jean-Mou Menard und zog ins Finale ein. Im Finale verlor er dann gegen Mimir Ketmanovic. Aber für Vallejo war das hier ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Und er stand auch im Interview Florian Herr zur Verfügung. Und das hören wir jetzt.
Well, yeah, first of all, congratulations. Big win. Well played. How was it on court today?
Yeah, it was at the beginning was really, really hard, really difficult because it got me by surprise how hard and how flat he was hitting the ball. Especially on these conditions that it was raining a bit, it was very slow. But after he got 4-2 on the first set, I think I raised my level. We started to play more rallies and, you know, started to play more of my game, not of his game. And that's when the match changed.
I think it was your first meeting. How do you approach a match like this?
Yeah, like I said, I was surprised at the beginning. He was attacking my first second serve, hitting big serves to him, and you know it was really hard. But you know I got used to it, to his rhythm, and I had to raise my level if I wanted to beat him. So I think I ended playing a really good match, and I'm happy with my level.
We're very close to Roland Garros. How would you rate your season so far? You're on a big winning streak, and it's been a great season for you, right?
Yeah, it's been. You can never say 10 out of 10 because you can always be better. But it's a 9 out of 10. I started being a top 100. Now I'm doing the transition from challenger to ATP, and it's been pretty good. Winning this type of matches. You know, helps me to raise my level, and I'm happy to be in the semifinals here.
What would you see are the main challenges between a Challenger Tour and ATP Tour? You already mentioned the transition.
Yeah, I think it's just get used to play matches. You know, this guy hits unbelievable. Like I said many times, he was playing at a very high rhythm, and that you don't get that in Challenger Tour for sure. He was playing an unbelievable rhythm, and I had to play, you know, a 9 out of 10 match if I wanted to win. And I think I got it, and that's why I won the match.
I think there was one special tournament for you in Asuncion, your home tournament. How was the experience?
Yeah, I think it was a really cool experience. I don't get to play many tournaments in my home country since I'm a little kid. I'm not used to it. So playing in my home country, such as Davis Cup, is always really special, and I'm looking forward to play many more times, hopefully.
How is tennis perceived in Paraguay?
It doesn't exist, actually, kind of. After Victor Pecci and Ramon Delgado, I'm the next guy that plays tennis professionally. So hopefully after me, a new generation comes and wants to be professional.
You already mentioned it, you're sitting on a career high. Would you agree that this is the best tennis you've ever played?
Sorry?
That this is the best tennis you have ever played?
Yeah, for sure, because each day I'm playing, you know, these matches helps me to get better, and now I know what I need to get better. For example, today I realized that I need to serve a lot better, because the guy was returning really, really hard on my first serve. So, you know, I need to get better each day, and hopefully, you know, I have a long career when each day I get better and better, and, you know, hopefully I make it to the top 20, top 10.
How would you describe your own game? So what are your biggest weapons on court?
I think I'm solid from the baseline, for sure. That will be the main attribute. And then, you know, I try to mix the game. I try to play high, play slices, play drops, play angles. I change down the line also. I can receive from behind the baseline and also on the line. So, you know, I try to mix the game, but I'm really just solid. Mm.
Is it your first time in Valencia?
Yeah.
What are your impressions?
I really like Spain. Everything about Spain, I mean, it's the most similar country for the South Americans, especially for Paraguayans, because Spain, you know, colonized Paraguay. So, you know, I like the food, I like the people, and, you know, I'm very happy with my, you know, with the team. We're having a good time here in Spain.
When you're off the court, how do you spend your time?
Mostly, you know, just hanging out with the team most of the time, because we're three. It's my fitness coach and my coach, so most of the time we're together, we're doing something. Maybe we'll go to have a coffee, just hanging out, you know, going to maybe a bar after dinner and, you know, having a laugh. And most of the time it's just like that, or when I'm not in the tournament and I'm back home, it's with my friends or family.
Are you a football fan?
Not really. Yeah, not really. Let's leave it there. Okay. Because I suck at it.
Finally, what can we still expect from you here at this week? And how will your schedule look like for the next couple of weeks after Roland Garros?
Actually, after today, I'm not able to play Hamburg next week, the qualities of the ATP 500, because I was supposed to play the qualities tomorrow. So I'm playing the semis here, which I'm very happy. And after this tournament, hopefully I get a good rest at a good beach. And after that, I will go to Paris to train and have a nice days of practice. And then after Paris, I will go back home, rest, practice, get ready for the grass season.
Perfect. Thanks a lot.
Thank you.
Er hat einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht in Madrid, als er dort zum ersten Mal einen Masters 1000 Sieg gehabt hat. Und er spielt sich jetzt so langsam nach vorne, aber wirklich heimlich, still und leise.
Ja, sympathisch kann ich absolut nur unterstreichen. Und das ist einer, der wird richtig spannend. Also auf den bin ich echt gespannt. Und der hat einige richtig knackige Matches da in Valencia gehabt. Vor allem dann auch das Halbfinale gegen Jaume Munar. Das war wirklich Weltklasse. Das war
das muss man erstmal gewinnen. Das Match. Ja.
Mhm. Bitte? Hast du, das hast du gesehen, oder?
Ja, also das nee, war, aber das muss man erstmal gewinnen dann auch gegen Jean Momuna.
Ja, und das muss man sich auch nochmal anschauen tatsächlich. Das war echt ein tolles Match. Und das ist ein richtig spannender Spieler. 22 Jahre, kommt aus Asunción, aus Paraguay. Und ja, man merkt jetzt eben, es kommen eben auch so ein paar andere Vertreter außer den klassischen großen südamerikanischen Ländern wie Argentinien oder Chile oder Brasilien. Es kommen eben jetzt auch Bolivianer, es kommen Paraguayos. Na, also da ist richtig Bewegung, finde ich, in dieser Südamerika-Geschichte. Er ist eine ehemalige Junioren Nummer 1, darf man nicht vergessen. Also der hat natürlich schon auch auf dem Junior-Circuit da schon einige Erfolge feiern können. War oder ist jetzt dann eben auch in den Top 100 mit drin, hat die dritte Runde in Madrid erreicht und hat zwei seiner insgesamt vier Challenger-Titel auch dieses Jahr gewonnen. In Concepción, in Interjai war er jeweils erfolgreich und der hat von der Grundlinie alles. Der ist extremst solide. Was ihm tatsächlich fehlt, ist der Aufschlag. Er hat überhaupt keinen Aufschlag, überhaupt keinen Aufschlag ist natürlich übertrieben, aber für das, dass er wirklich damit Druck machen kann, was bedeutet, dass er natürlich immer über die volle Distanz gehen muss. Er muss immer über die Rallyes gehen. Das ist natürlich extremst kräftezehrend, aber gut, in dem Alter würde das natürlich noch ganz gut wegstecken, aber es ist natürlich keine gute Voraussetzung. Aber ich sag mal, wenn er am Service tatsächlich noch arbeiten wird, dann wird das ein ganz gefährlicher und vor allem natürlich in erster Linie mal auf dem Sand, aber glaube ich, das wird sich dann auch auf die anderen Belege übertragen werden und ich bin sehr auf seine Entwicklung gespannt, da kommt noch was.
Ich frage mich gerade, ob wir so ein kleines bisschen eine Renaissance der Sandplatz-Grinder erleben momentan. Wir haben Luciano Daderi, der nun wirklich kein Spieler ist, der die absolut großen Gewinnschläge hat. Ich habe heute noch Thomas Martin Echeverry gesehen, der durchaus eine sehr gute Vorhand hat und auch Ruiner schlagen kann, aber trotzdem sich auf den langsamen Sandplätzen sehr wohlfühlt. Jetzt haben wir Vallejo. Das schien zwischendurch ein kleines bisschen ausgestorben und sie scheinen zurückzukommen. Und die Hartplätze werden wieder schneller. Das heißt, sie sind auf langsamere Plätze angewiesen. Da bin ich gespannt, ob es da in den nächsten Jahren dann, wie gesagt, so eine kleine Renaissance geben wird.
Ja, ist eine interessante These. Also bin ich auch drauf gespannt. Natürlich eben dann, wenn auch die Hartplätze sich wirklich auch in die Richtung sich verändern, dass sie auch wirklich an Geschwindigkeit aufbauen. Weil bei Jecho wäre ich gar nicht so dabei, dass das so der klassische Grinder ist. Ich glaube, dass er tatsächlich, sehr viele Winner schlagen kann aus wirklich verschiedenen Richtungen, hat ein exzellentes Winkelspiel und deshalb hat er schon die Möglichkeit, da auch die Rallyes eigentlich kurz zu halten. Aber er muss natürlich, wie gesagt, wirklich am Aufschlag arbeiten, um natürlich auch anfangen, so einen Ballwechsel zu diktieren. Ne? Und das war teilweise also wirklich noch wirklich sehr stark ausbaufähig, da war wirklich noch Luft da oben. Aber wie gesagt, das ohne einen wirklich starken Aufschlag hier so zu zeigen, das war natürlich schon eine tolle Leistung. Und wie gesagt, daraus haben sich natürlich auch super Matches ergeben. Also da natürlich mit Jaume Munar natürlich da zusammen, da sind natürlich zwei aufeinander getroffen. Das ist für die Sandplatzliebhaber natürlich ein Leckerli.
Ein absoluter Snack ist das. Also Adolfo Daniel Valerero ist ins Finale gekommen. Dort hat er gegen Miomir Kecmanovic verloren. Der an 1 gesetzte Alejandro Tabilo ist hier im Halbfinale ausgeschieden gegen Miomir Kecmanovic mit 6-7, 3-6. Das kann passieren, aber vorher hatte Tabilo gute Leistung gezeigt gegen Alexander Kovacevic und dann gegen Dusan Lajovic. Also es ist, wie gesagt, es ist wunderbar besetzt gewesen, dieses Challenger. Und auch Alejandro Tabilo stand dir im Interview zur Verfügung. Das Interview haben wir hier.
Yeah, first of all, congratulations, big win out there. Good start into the tournament. What was key today?
I think I played very solid, served very well, and I found a little bit of the rhythm there in the return, which I think helped a lot against him. He started doubting a little bit on his serve, and from there on, I just tried to be a little bit more aggressive.
It's more or less a new tournament, at least at 175 series. What do you think about these kind of tournaments, challenges at this level?
No, I mean, it helps a lot, especially for all of these kind of us that were in this ranking. It's very tough tournament. It's tough to get these points because it's basically like a 250. It's really, really tough. Gracias. And I think it's important so we can get those good matches after. You get good rhythm, we play with great players, so I think it helps a lot.
You've had a great season so far. What were the highlights?
I don't know. I think starting with a new team, it's been all up. So, I mean, doing a final of Rio was crazy. And, I mean, just being able to
keep this consistency, I think it's been by far just the best part of the year. I mean, I've always struggled a little bit to keep those winning streaks kind of going, and just being able to find this consistency is makes me really happy.
Can you tell us a bit about your practice situation, about you and your team?
I mean, we started right before Buenos Aires with Juan Pablo Gandra and Germán Gaich, and from there it's been pretty good. We did quarters, finals, quarters, and yeah, I mean, it's been some good weeks. Really happy. We've been working a lot on court, putting a lot of hours, and I think it's been showing.
Jesus. The ATP website states that your secret talent is chess. What can you take from this into tennis?
Yeah, I mean, I like it a lot. I've been trying to start doing it a little bit more with my psychologist, to think a little bit, to get the strategies a little bit more, and I think it helps a lot with tennis, just trying to be a couple steps ahead, read a little bit the opponent, so it helps a little bit, I think.
And you also said that you feel more comfortable talking in English than in Spanish. How is it here in Valencia for you?
No, it's nice. I mean, since I moved to Chile, I've gotten my Spanish a lot better, so I feel like I'm fluent on both. Definitely, I think I speak better English. I think in English and everything. So,
okay.
It's still nice, and nice to speak your language here.
Is it actually your first time here?
In Valencia, yeah.
Yeah.
It's beautiful. So I was told there's a lot of Chileans here in Valencia.
Yeah.
It showed a little bit on center court today, so it's nice to see that.
Finally, what can we still expect from you for the rest of the week, and maybe a short outlook for the rest of the season?
I'm excited for the rest of the season. I mean, last year was tough with injuries. I've been pretty good physically, so hopefully I can finish strong with a whole complete year. And I don't defend too much, so pretty looking forward to what can happen. And I mean, this week I'm just really motivated, trying to get the seeded spot in Roland Garros. So that's my motivation for this week. If we can do it, great. If not, great as well. I mean, we're playing great tennis, so just gotta be ready.
And the schedule after Roland Garros?
After Roland Garros, I think we'll go back to Chile, train in Buenos Aires, have a few weeks break, and then prepare the grass. Probably be back in Queens. So just looking forward to that.
Perfect. Thanks a lot.
Cheers. Thank you. Appreciate it.
Alejandro Tambillo ist es ein ganz kleines bisschen stiller geworden letztes Jahr nach seinem Finaleinzug in Rom, aber er machte hier einen selbstbewussten Eindruck.
Ja, er war schon Top-20-Spieler, ist aber jetzt wieder auf dem Weg dahin, Platz 35, jetzt gerade mal nachgeschaut nach dem Turnier. Ja, ist ein super interessanter Spieler. Er ist ein Lefty natürlich, was sowieso schon mal eine interessante Voraussetzung immer noch ist, wie ich finde. Er hat ja eben viele Teile seiner Jugend eben auch in den Vereinigten Staaten verbracht, ist früh nach Florida gegangen und deshalb ja auch in dem Interview diese kleine Anspielung darauf, dass er eben sich in der englischen Sprache vielleicht sogar sicherer fühlt als auf Spanisch. Und er hat ja auch im Endeffekt eigentlich alles an Voraussetzungen drin. Er versucht auch sehr viel Varietät da in diese Ballwechsel und Schläge hineinzubringen, was ich gerade finde, was auf Sandplatz wieder so eine Renaissance hat, ne? Also vor allem durch Alcaraz, wenn du gerade von Renaissance und Sandplätzen und so weiter gesprochen hast, finde ich, dass so diese Dropshots vor allem da gerade wieder sehr en vogue sind, um es mal da so zu sagen. Und das ist auch etwas, was er tatsächlich eigentlich sehr gut kann. Und deshalb sehe ich ihn da auch wieder auf jeden Fall gefestigt, da eigentlich auf jeden Fall in den Top 50, ob es nochmal so hochgehen kann, warum nicht, mal abzuwarten, was er dann eben bei den ganz großen Turnieren dann vielleicht noch leisten kann, und er fühlt sich auf jeden Fall wieder gut, und ich glaube, da hat Valencia jetzt auch wieder einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass er dann hier auch wieder an Selbstvertrauen wieder etwas gewinnen konnte.
Ich schaue Alejandro Tambillo sehr, sehr gerne beim Tennisspielen zu. Also ich habe nichts dagegen, ihn dauerhaft in den Top 30 zu erleben. Dann wird allerdings keine Challenger mehr spielen. Und deswegen waren die Zuschauerinnen und Zuschauer in Valencia dann durchaus sehr glücklich, ihn dort zu erleben. Halbfinale gegen Miomir Kecmanovic raus. Wir müssen auch noch aufs Doppel schauen, weil dort hat ein Altmeister zusammen mit einem etwas jüngeren deutschen Spieler gespielt. Und das war Robin Haase, der mit Konstantin Franzen gespielt hat. Und die beiden haben so richtig dieses Turnier mal ausgenutzt. ausgenutzt und ausgekostet. Erste Runde gegen Adam Pavlacek und Patrick Rickel gewonnen, 7-5, 7-5, guter Sieg. Dann Walkover gegen Ugo Carabelli und Vallejo. Dann gegen Barrientos und BH, 10-6 im Match-Tie-Break. Und dann im Finale gegen Sander Ahrens und David Pell. David Pell letztes Jahr Wimbledon-Finale? Hat er Finale gewonnen oder Finale verloren? Mit Rinki Hijikata hat er zusammen das Finale verloren. So. Ja, und auf jeden Fall Sander Ahrens und David Pell. 11-9 im Match-Tie-Break. Und Konstantin Franzen war hinterher im Interview bei Florian zu Gast.
Ja, erstmal Glückwunsch zur Partie heute. Ein guter Auftakt hier in Valencia. Ja, über das Match heute lief gut. Was sind die Eindrücke?
Mal Dankeschön. Ja, war ein toughes Match gegen die zwei. Wir haben jetzt vor kurzem erst in Bukarest sehr bitter gegen die verloren, wo wir eigentlich, finde ich, besser waren. Da haben wir es ein bisschen liegen lassen, hatten wir recht viele Chancen und haben dann im Fußball, würde man sagen, den Elfmeter nicht verwandelt. Aber heute haben wir es echt sehr gut gemacht. Das Match war wieder eng. Die hatten auch viele Breakbälle. Da haben wir sehr gut gespielt, waren sehr konzentriert. Wir wussten, dass die zwei richtig gut sind. Die haben jetzt gut gespielt die letzten Wochen. Und wir hatten jetzt echt ein paar bittere Niederlagen die letzten paar Wochen. Und dann ist es immer recht schwierig, wieder in so einen Rhythmus zu kommen und auch wieder dieses Selbstverständnis zu haben. Und das haben wir heute echt sehr gut gemacht. Und da ja, sind wir stolz drauf.
Vielleicht kannst du so ein bisschen mitnehmen auf die Reise mit Robin Haase jetzt zusammen, seit Anfang der Saison, glaube ich. Wie ist es, wie läuft es mit so einem ja, extrem erfahrenen Spieler, muss man ja auch sagen, da zusammen zu spielen?
Ja, wir spielen jetzt seit letztem Jahr Kitzbühel, ja. Spielen wir zusammen. Und jetzt klar, die Saison jetzt komplett voll. Mit Robin, der ist ein sehr erfahrener Spieler, wie du schon gesagt hast. Da kann man einiges lernen von ihm. Die Ruhe, die er auf dem Platz mitbringt, auch im Training, wo ich manchmal vielleicht noch zu hektisch vielleicht manchmal bin, da hat er mir schon sehr geholfen, dass er mich runterbringt und ich ihm dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen noch anpush, hey, wir müssen jetzt ein bisschen mehr vielleicht machen, wo er vielleicht schon ja, ein bisschen ruhiger ist durch sein Alter. Aber er ist ein mega cooler Typ, auch außerhalb des Platzes, macht mega Spaß mit ihm zu spielen. Und freue mich auf die restliche Sandplatz-Saison und auf die restliche Saison mit ihm.
Das hast du angesprochen, in Kitzbühel sind zusammengekommen. Das ist ein gutes Terrain für ihn, wenn ich das recht im Kopf habe auch. Ja. Wie hat eure Partnerschaft begonnen oder wie seid ihr zusammengekommen? Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Also wo ich damals mich vom Hendrik Jems getrennt hatte, hatte ich vom Robin auch schon Signale bekommen. Da hat er bei meinem Coach angefragt, dass er gerne mit mir zusammenspielen würde oder dass er meint, dass es ganz gut passen würde. Da habe ich mich damals aber dann für den Alexander Erler entschieden, für die etwas jüngere Variante. Das ist auch mein alter Schulfreund gewesen. Ja. Und das hat nicht ganz so geklappt. Es war gar nicht so schlecht eigentlich, aber wir haben uns dann recht früh, sage ich mal, schon getrennt, ein bisschen unerwartet. Und dann war eigentlich direkt der erste Anruf für mich, den Robin wieder anzurufen, weil ich habe gesehen, dass er frei ist. Und dann hat es bei ihm auch keine Stunde wirklich gedauert, bis er sich dann entschieden hat. Und dann ging es recht schnell. Und ich muss sagen, ich habe dann den Spaß gefunden im Tennis mit ihm und haben dann auch direkt von Anfang an sehr gut connected und haben sehr gute Ergebnisse eingebracht und haben jetzt auch dieses Jahr schon ganz ordentlich gespielt.
Ist das so, auch bei dir, bei den Doppelspielen, die haben dann so ein Telefonbuch, wo man dann im Endeffekt so durchgeht und sagt, manchmal ist man ja auf Partnersuche, wenn man keinen festen hat, ist das bei dir dann so ähnlich?
Ja, ich meine, ich hatte das Glück bisher, dass ich eigentlich immer recht lange Partnerschaften hatte jetzt. Also klar, jetzt noch nicht so lange wie zum Beispiel wie Kevin und Tim zum Beispiel, meine deutschen Kollegen oder wie Jakob und Marc. Aber ich war eigentlich immer, dass ich fast eine Saison mit jemandem da eigentlich durchgespielt habe. Mit dem Hendrik hatte ich über 2 Jahre gespielt, also mit dem Alex ein halbes Jahr und mit dem Robin ist es dann jetzt im Sommer auch dann schon 1 Jahr. Und das hilft schon, wenn man also auch einen festen Partner hat, auf den man Verlass ist. Und klar, wir haben so eine Doppelgruppe, da sind so die ersten 120 Doppelspieler ungefähr drin. Da kann man recht schnell, sage ich mal, einen finden. Da schreibt man rein, hey, ich suche nächste Woche für in Genf oder in Hamburg ein Partner zum Beispiel und dann ja, kriegst du Anfragen von welchen.
Okay, jetzt wissen wir natürlich, du bist natürlich mehrsprachig, nicht nur deutsch, aber jetzt waren das immer deutschsprachige Partner auch. Ja. Wie wichtig ist das vielleicht, auf einem Platz zu haben oder würdest du sagen, naja, mit einem Spanier, Tschechen oder irgendwas könnte ich jetzt genauso gut agieren?
Also ich hatte phasenweise, wo ich angefangen habe, habe ich auch mit unterschiedlichen Partnern gespielt, es wurden keine festen Partnerschaften. Ich hatte jetzt recht viel deutschsprachige. Mhm. Ich habe 5,5 Jahre College-Tennis gespielt, wo ich viele unterschiedliche Landsmänner an meiner Seite hatte. Deswegen macht mir das eigentlich jetzt nichts aus, ob ich jetzt Englisch oder Deutsch spreche. Das hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dieses Muster. Ja. Aber ist jetzt nicht irgendwie, wo ich nachsuche. Mhm. Es hilft vielleicht, jetzt weil ich auch einen deutschen Trainer, sage ich mal, habe, der ist auch jetzt, also der ist auch Robin sein Trainer, also wir arbeiten zusammen. Klar, das hilft natürlich auch. Aber ich bin nicht abgeneigt, in der Zukunft auch mit anderen Leuten zu spielen, die eine andere Sprache sprechen. Ja. Mal schauen, wie lange der Robin noch spielen kann, hoffentlich noch ein paar Jahre. Genau.
Hat er schon irgendwann was gesagt, na, jetzt muss irgendwann Schluss sein, oder hat er da mal Andeutungen gemacht?
Also ich hatte schon letztes Jahr hatte ich gefragt, wo wir das erste Mal so telefoniert hatten, ob wir zusammen spielen. Da hat er eigentlich recht klar signalisiert, dass er schon noch so 2-3 Jahre spielen will. Mhm. Das war letztes Jahr, also hat er jetzt wahrscheinlich noch dann im Sommer noch 2 weitere Jahre. Aber es ist natürlich je nach körperlicher Verfassung und dann auch noch, wie es familiär, sage ich mal, aussieht.
Jetzt sagen ja Doppelspieler, man muss sich auf dem Platz, neben dem Platz gut verstehen. Ich sag mal, man muss ja auch ein bisschen Abstand wahrscheinlich miteinander haben. Wie ist das bei euch, wenn ihr so eine Turnierwoche verbringt? Abseits des Platzes, macht ihr dann auch viel zusammen oder ist das dann eher tatsächlich eine Arbeit auf dem Platz?
Also ich würde sagen, wir haben eine Freundschaft auch, sage ich mal, entwickelt. Mhm. Das ist natürlich, er ist ein paar Jährchen älter als ich, ist 11 Jahre älter, aber da hat sich trotzdem eine Freundschaft entwickelt. Und ich meine, die erste 4 Monate waren wir eigentlich nonstop unterwegs. Mhm. Deswegen haben wir dann natürlich, wenn wir auch mal früher rausgeflogen sind oder dann so nach Acapulco, das war so Ende Februar, bis dann Indian Wells, hatten wir recht viele Tage zwischendrin, wo nichts war. Und dann sind wir drüben geblieben und haben zusammen trainiert. Wenn wir jetzt zu Hause sind, dann macht eigentlich jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Oder wir treffen uns dann ein paar Mal ein bisschen früher bei den Turnieren, weil ich wohne in Augsburg, er wohnt in der Niederlande. Das ist dann schon nicht das nächste Stück auch immer. Mhm. Und wir sind ja oft unterwegs, wir Tennisspieler. Deswegen ist es dann auch mal ganz schön, wenn man mal zu Hause sein kann. Aber ich denke, die Vorbereitung für nächstes Jahr kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir das zusammen machen. Das war letztes Jahr, war das auch geplant, da hat es bei ihm nicht ganz so reingepasst in den Terminkalender. Aber jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Zeit, das alles zu planen als letztes Jahr. Deswegen glaube ich, so eine Vorbereitung für die neue Saison, die kann man dann schon zusammen machen.
Jetzt seid ihr wieder auf Reisen, wir sind in Valencia. Schon mal hier gewesen?
Erste Mal tatsächlich. Und ich habe meinen Coach, Kumpel, der ist auch dabei. Der wurde hier geboren. Der ist Amerikaner. Und für den ist es jetzt auch das erste Mal seit 15 Jahren, dass er wieder hier ist. Der hat noch recht viel Familie hier.
Okay.
Für den ist es auch ganz cool. Der hat geschwärmt hier von Valencia. Aber ist tatsächlich, bis auf den Flughafen, ist es das erste Mal, dass ich hier bin.
Ja. Aber wenn du Insider-Tipps hast, da steht auf jeden Fall noch ein bisschen was auf dem Programm hier, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Also seine Mutter kommt hier, ich glaube, 4-mal im Jahr hin und verbringt hier mehrere Monate. Also die kennt sich hier gut aus. Ja. Und er hat ein paar ganz gute Spots, wo man abends hingehen kann, was essen oder auch die schönen Ecken von Valencia. Und das ist schon noch auf der To-Do-Liste für die Woche.
Auch sporttechnisch ist sonst noch einiges los hier. Es gibt ein Heimspiel vom FC Valencia, es gibt Basketball, ja. Champions League. Ja. Da vielleicht irgendwas auf der Liste, was dich interessiert?
Wusste ich tatsächlich nicht, dass das ist, aber jetzt habe ich schon Interesse dran. Vor allem beim Basketball, also auch mein Kumpel, der ist großer Basketball-Fan. Ja. Also ich glaube, dass wenn wir, ich weiß nicht, wann ist das genau?
Ich glaube, ich spiele sogar heute Abend.
Ich spiele heute, ja. Dann muss ich mal gucken, ob wir Tickets da kriegen. Ja. Das wäre eigentlich eine coole Sache.
Okay.
Ja.
Abschließend noch, Ausblick noch ein bisschen auf die Saison. Ich glaube, Top 50 jetzt wieder auch drin in der Rangliste. Wie sehen die Zielsetzungen aus?
Zielsetzung ist, ja, dass wir zusammen das Jahr auf Top 13 beenden werden, also dieses Team-Race.
Ja.
Und auch Top 30, sage ich mal, so in unserer Einzelplatzierung. Da war ich jetzt vor kurzem knapp dran, ich stand 34, jetzt habe ich ein bisschen was verloren und ein paar andere haben ein bisschen besser gespielt als ich, aber ich bin sehr zufrieden, wie wir spielen und wie die Saison bisher läuft und das sind jetzt so die nächsten Ziele, einfach weitermachen jeden Tag und ja, diese Reise, sage ich mal, auch genießen.
Super, wünsche viel Erfolg, vielen Dank.
Dankeschön.
Konstantin Franzen, letztes Jahr die Trennung von Hendrik Jebens, dann habe ich gedacht, dass diese Zusammenarbeit mit Robin Haase gar nicht so lange dauert, weil ich gedacht habe, Robin Haase macht nicht mehr lange, auf der Tour, er wird nicht mehr lange auf der Tour bleiben und tritt dann zurück, aber die beiden scheinen sich so richtig eingegroovt zu haben. Ich habe gerade nachgeschaut, Platz 15 im Race to Turin.
Ja, Und da sind sie ja noch richtig am Arbeiten. Also kam ja auch jetzt im Interview nochmal raus, hat gesagt, also Robin wird auf jeden Fall noch spielen, habe ihn ja auch gefragt, ne? Wie schaut's aus, hat er schon irgendwie Andeutungen gemacht, ob es dann bei Feierabend ist, aber er möchte da anscheinend nochmal angreifen und der Erfolg gibt ihnen ja recht, haben da letztes Jahr in Chengdu ihr erstes ATP-Turnier gewonnen, was übrigens auch für Konstantin Fransens erste ATP-Tour-Erfolg, Erfolgserlebnis überhaupt war. Und ja, jetzt in Valencia dann eben auch nochmal nachgelegt mit einem großen Challenger-Erfolg. Funktioniert, glaube ich, gut. Die schauen sich auch gut auf dem Platz und vor allem auch neben dem Platz zu verstehen. Trotz des Altersunterschieds, glaube ich, sind 10 Jahre zwischen den beiden, das da liegt. Und ja, dahingehend ist das natürlich schon eine spannende Kombi, aber mit einem Robin Haase an der Seite, da hat man natürlich einen wirklichen erfahrenen Crack und der kennt wirklich alle Tricks, der ist mit allen Wassern gewaschen und dementsprechend scheint es eben auch ganz gut zu funktionieren. Und Konstantin Fransen hat ja auch im Interview gesagt, also er setzt eigentlich auch immer auf längere Partnerschaften und ich finde halt immer, was glaube ich so ein bisschen untergeht, ist, wenn dann nicht mehr zwei Deutsche miteinander zusammen sind. Also Fransen, Jebens, das war dann doch noch eine Kombi, das hat man dann eher auf dem Radar gehabt, während wenn ein Deutscher dann mit einem ausländischen Spieler zusammen ist, das dann vielleicht nicht mehr so ja, publik ist und dann auch nicht mehr so stark in den Medien dann vielleicht aufkommt und ja, natürlich auch durch die Dominanz, ganz klar natürlich von Krapitz, das ist und dann haben wir natürlich auch noch mit Schneider-Wallner natürlich noch ein zweites großes Duo, aber das wäre die Nummer, das war das dritte Doppel, sage ich mal, das da eben kam mit Jebens und Fransen und ja, jetzt sind die halt aufgeteilt, aber immer noch erfolgreich.
Ja, absolut. Und du hast es gesagt, es geht immer so ein bisschen unter, wenn ein deutscher Spieler mit einem Spieler, in diesem Fall aus den Niederlanden, zusammenspielt. Schneider-Wallner, Karawit-Pütz und Konstantin Fransen stehen jetzt im Moment alle unter den Top 40 der Weltrangliste. Also ja, das ist insgesamt im Moment eine wirklich gute Entwicklung, die das deutsche Doppeltennis vor allen Dingen bei den Herren nimmt. Das ist sehr stark zu beobachten und wir werden sehen, nächste Woche gehen die French Open los, natürlich auch mit Fransen und Haase und die beiden haben sich so richtig eingegroovt. Das ist, da freut man sich dann schon sehr auf die nächsten Monate, da habe ich Bock drauf.
Absolut und du hast es gesagt, also ich finde, das ist eine Wahnsinnsbilanz eigentlich, ne? Also die beste Doppelnation, oder? Also
ja, momentan.
Wenn man sich das anschaut.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Konstantin Fransen, Robin Haase haben dieses Turnier gewonnen. Das war das Turnier in Valencia. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß dran gehabt. Für dich geht es jetzt in die Republik Moldau.
Ja, tatsächlich nochmal wieder eine Premiere. Ich freue mich. Ja. Ich suche immer wieder nach neuen Orten und natürlich auch nach neuen Turnieren. Und in Chisinau war ich tatsächlich noch nicht und bin sehr gespannt drauf.
Ja, und vielleicht gibt es davon eine Challenger Corner, aber nächste Woche sind ja erstmal die French Open im Fokus. Und Florian, es tut mir leid, dann ist dieses komische Tennis beim Grand Slam ein kleines bisschen wichtiger als Challenger Tennis. Damit müssen wir alle leben.
Aber wir haben ja auch, glaube ich, die ein oder anderen Hörer hier, die sich dann auch auf das wahre Tennis noch zumindest
so
nebenbei konzentrieren.
Das war's mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und über Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt Tennis Tour Talk auf jeden Fall bei Instagram, bei Blue Sky und bei Facebook. Und Chip and Charge wisst ihr, wo ihr folgen könnt. Und wie gesagt, wir danken für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.